Liebe Geschwister, wisst ihr, warum das wichtig ist, dass wir jeden Sonntag eine Predigt hören? Paulus hat gesagt in Römer 10, dass aus der Predigt der Glaube kommt. Und die Predigt durch das Wort Christi. Und das heißt, aus der Predigt wird unser Glaube auferbaut. Er kann wachsen. Und das passiert dann, wenn wir das, was wir hören mit unseren Ohren, nicht nur in unseren Kopf, sondern auch in unser Herz rutschen lassen. Dann fängt Wachstum an. Dann fängt Veränderung an. Dann kann das passieren. Und ja, dafür habe ich auch wirklich gebetet, dass auch das, was ich heute sagen möchte, dass das einfach solche Worte sind. Weil nur dann können sie eine Wirkung entfalten. Nur dann kann das passieren, dass unser Herz anfängt, dass es berührt wird, dass unser Herz anfängt wieder zu tanzen und dass das Feuer neu entfacht wird. Und mir geht es öfters so, dass ich eine Predigt höre und die beschäftigt mich auch noch im Nachhinein und ich bin eigentlich noch gar nicht fertig damit. Habe damit noch gar nicht abgeschlossen, geschweige denn umgesetzt und dann gibt es schon wieder die nächste Predigt. Und dann versandet das manchmal so, weil dann wieder Neues kommt. Und deswegen finde ich auch wichtig, dass wir uns zukünftig auch für bestimmte Themen einfach mehr Zeit nehmen als einen Sonntag. Aber da werden wir noch drüber dann auch sprechen. Jetzt aber zum Thema von heute. Es geht, wie ich das schon bei meiner letzten Predigt im Mai angedeutet hatte, da war ich nämlich fertig geworden, heute nochmal um die Jahreslosung und die steht in Vers 26 und Hesekiel 36. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und es soll heute auch dann um diesen zweiten Teil gehen, um den neuen Geist, der in uns gelegt ist. Ich hatte ja schon auch im Mai, aber auch im Januar, als wir mit dem Thema begonnen haben, den Schwerpunkt so auf das Herz gelegt. Ja? Und weil das jetzt schon wieder eine ganze Weile her ist, möchte ich mir erlauben, noch mal eine kurze Wiederholung zu machen, zur Auffrischung. Ich hatte die Predigt in drei Punkte unterteilt. Der erste Punkt, der zweite Punkt hat vielleicht vordergründig gar nichts damit zu tun, hat er auch nicht. Sei Salz bei den Menschen, in deiner Umgebung, auch bei deinen Freunden und deinen nächsten Angehörigen. Der zweite Punkt, sei Licht, bringe Gottes Liebe in deine Umgebung und die rettende Botschaft, verschweige nicht. Die Punkte waren deshalb da drin, weil ich aus dem Zusammenhang heraus das Leben von dem Propheten Hesekiel auch thematisiert habe, ja, um diesen Vers nicht aus dem Zusammenhang zu reißen, eben auch zu gucken, was war denn eigentlich mit dem Hesekiel? Der war ja, lebte zur Zeit Daniel, war nach Israel deportiert worden, in Babylon mit dem Volk und der Hesekiel, der war einfach Gott gehorsam, der hat Gott, auf Gott gehört und das war oft überhaupt kein bisschen einfach, sondern hat sehr viel Widerstand bekommen von seinen Leuten, vom Volk Israel. Das waren nämlich nicht wirklich nur gute Sachen, die er denen sagen musste. Er hat die gewarnt vor ihrem falschen Tun. Und das Übertragen heißt einfach, dass auch wir Salz und dass wir auch Licht sein sollen. Dass wir die Wahrheit sagen sollen in unserer Umgebung, zu unseren Mitmenschen, zu unserer Familie, weil das alles andere eigentlich einfach nicht weiterbringt. Das hilft dem nicht, wenn wir den Leuten erzählen, was ihnen in den Ohren kitzelt. Und das, was sie vielleicht hören wollen, das bringt sie nicht weiter, sondern wenn wir etwas erkannt haben, dann sollten wir einfach auch die Wahrheit sagen. Und wir sollten einfach Gottes Liebe, ein Stück von Gottes Liebe sollten uns gebrauchen lassen, um das in unsere Umgebung zu tragen. Das und zu unserem Glauben und zu unseren Überzeugungen stehen. Und der dritte Punkt, da ging es dann um die Zusage, ich schenke euch ein neues Herz. Ich hatte darüber gesprochen, wie kaputt und versteinert unser Herz geworden ist und warum wir dieses neue Herz brauchen. Ihr erinnert euch bestimmt an die Geschichte, die ich da erzählt habe von dem Holzfäller, der mal, also ein Märchen war das, der mal vor langer Zeit auch ein Herz aus Fleisch und Blut gehabt hat, aber durch den Fluch eines Zauberers nach und nach zu so einem Blechmann geworden war und im Wald stand und eingerostet war. Der hatte vergessen, wozu er bestimmt war, und es war ihm auch gar nicht mehr wichtig. Er hatte nämlich keine Liebe mehr. Das Wichtigste war, ihn mit seinem Herz, mit seinem schlagenden Herz, das er verloren hat, abhanden gekommen. Bis er schließlich dann von diesem Zauber erlöst wurde und sein Herz zurückbekam. Und uns ist klar geworden, dass unser Herz von ganz zentraler Bedeutung ist für unseren Glauben, für Gott. Und Satan, der Feind, der hat sich gegen uns erhoben. Und es ging uns wie dem Holzfäller, dass wir ein von der Sünde versteinertes Herz hatten. Der Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben, das ist unsere Bestimmung, die hat Jesus auf zwei Punkte reduziert. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Tut das und ihr habt den Sinn des Lebens gefunden. Und irgendwo ganz tief in uns drin, da wissen wir auch, dass das stimmt. Da wissen wir, dass das stimmt. Aber wie soll das gehen ohne Herz? Das Herz ist so der Treffpunkt, wo Beziehung passiert, wo was passiert, wo man mit Gott zusammenkommt und wo man mit anderen Menschen zusammenkommt. Es geht nämlich nicht darum, dass wir unser Leben damit verbringen, irgendwelche Pflichten zu erfüllen und vielleicht die Gemeinde weiterzuentwickeln, sondern es geht zuallererst darum, um mit Gott vertraut zu werden, um mit Gott so ein Herz und eine Seele zu werden, wie man so sagt, ja, und auch miteinander. Und ja, daraus gibt es diesen Vers auch: an eurer Liebe zueinander werden sie euch erkennen. Ich hatte auch ein Zitat gebracht von Oswald Chambers, der gesagt hat, man kann den Begriff, die biblische Verwendung des Begriffs Herz am besten verstehen, wenn man statt Herz ich sagt. Ja? Ich, mein Herz, das bin ich, mein wahres Ich. Und was ist mit dem Herz passiert? Jetzt kommt's. Jesus ist gestorben, weil er unser Herz damit zurückerobert hat. Er hat es zurückerobert. Als Jesus die Bühne dieser Welt betritt öffentlich, da zitiert er Jesaja 61. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist. Damit ich Gefangenen die Entlassung verkündige und den Gefesselten die Befreiung. Man kann das auch in Alltagssprache ausdrücken. Hey, ich habe einen Auftrag. Ich habe einen Auftrag von Gott. Er hat mir den Auftrag gegeben, euch großartige Neuigkeiten zu überbringen, dir persönlich. In Gottes Auftrag bin ich gekommen, um etwas wiederherzustellen und freizusetzen. Und dieses Etwas bist du. Ich bin gekommen, weil ich dein Herz dir zurückgeben möchte und weil ich dich befreien will. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und meine Gebote achtet und sie erfüllt. Noch einen letzten Gedanken zum Herz, bevor ich auf den zweiten Teil komme. Unter vielen Christen ist die Überzeugung verbreitet, dass unser Herz hoffnungslos verdorben ist. Selbst dann noch, wenn wir uns Jesus anvertraut und wenn wir seine Vergebung für uns angenommen haben Und diese Überzeugung, die zieht manche Christen und kann uns echt runterziehen. Und diese Überzeugung ist unwahr. Da, wo jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Alles ist, das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Wir haben ein neues Herz bekommen. Ja, wir sündigen immer noch. Wieder und wieder. Und wir brauchen Vergebung. Aber wenn wir uns die Freude rauben lassen und ja, mit unseren Schuldgefühlen rumlaufen und uns einfach so für beschädigt halten, dann bleiben wir im Schatten von dem, was eigentlich unsere Bestimmung ist. Im Bewusstsein halten, ganz sicher. Ja, und dankbar dafür sein, was Jesus für uns getan hat. Aber wir sollen uns nicht bis zum Ende unserer Tage durchs Leben schleppen, hier mit Enttäuschung, mit Selbstenttäuschung und darauf hoffen, dass dann danach alles besser wird. Uns ist vergeben. Wir dürfen uns das bewusst machen. Uns ist vergeben. Und wir sollen und wir dürfen uns auch selber vergeben. Also weg mit diesem steinernen Herz. Wir sind freigekauft und wiederhergestellt. Ja, wenn wir das einfach sacken lassen, wenn wir das wirklich glauben, dann kann echt viel passieren. Das kann unser Leben umkrempeln. Der Psalmist sagt, Herr, gebe mir, schenke mir ein reines Herz. Erschaffe in mir ein reines Herz. Ein neues, reines Herz. Ja, mit einem neuen Herzen, da können wir anders denken und anders handeln. Vielleicht ist uns diese Botschaft des Evangeliums auch abhanden gekommen. Kein Wunder. Satan versucht ja auch mit allen Mitteln, das zu verhindern, dass die Welt davon erfährt, unser Herz zurückzubekommen. Das bringt Freiheit und das bringt Leben. Wir können uns nicht von uns selber ändern. Gott muss das tun und er wird es auch tun. Da steht ja, ich gebe euch ein neues Herz und ich lege einen neuen Geist in euch. Der Geist, der neue Geist, damit ist, wenn wir das auf uns beziehen, das steht ja im Alten Testament, aber es gilt, es ist auch eine Ankündigung, die für das Volk Israel gilt und für alle, die Jesus ja, angenommen haben. Das Evangelium war ja eben nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Nationen, also gilt das auch für uns. Und wir haben diesen Heiligen Geist bekommen. Jeder Mensch, der an Jesus glaubt, der um die Vergebung seiner Sünden durch Jesus weiß, der hat diesen Heiligen Geist bekommen. Ja? Der ist mit diesem Heiligen Geist versiegelt worden. Wir wissen, dass wir ihn haben, aber wir sprechen oft eigentlich sehr wenig davon und auch über die Auswirkungen, die er in uns oder durch uns dann auch hat. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand versucht hat zu erklären, was der Heilige Geist eigentlich ist. Eigentlich ist es auch ganz einfach. Ja? Der Heilige Geist ist so ein Helfer, ein Teil von Gott in uns drin. Aber lesen wir doch einfach nach, um das genau zu erklären. Ja, ich habe einige Bibelstellen auch zu dem Thema. Und das Lied eben war auch schon Einführungslied, das Lied mit den Kindern, die Früchte des Geistes. Johannes 14, Vers 16 bis 17, Moment, da müssen wir hin, da steht, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dann in Vers 26, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Aha, der Heilige Geist ist also ein Helfer, der uns die Bibel erklärt, dass wir sie verstehen, so wie Jesus sie damals seinen Jüngern und seinen Freunden erklärt hat. Und der uns daran erinnert, was Gottes Wille ist. So eine Art unsichtbarer Kompass. Ja, das ist also schon mal so was wie eine Erweiterung unserer natürlichen Sinne durch übernatürliche. Er möchte uns, dieser Kompass, der möchte uns in die richtige Richtung bewegen. Und wir haben diesen Helfer an unserer Seite, wir haben ihn sogar in uns drin. Und diesen Helfer, den können wir nutzen, sollen wir nutzen, wir können ihn in Anspruch nehmen, aber wir müssen das nicht. Wir können uns auch anders entscheiden. An vielen Stellen in der Bibel werden wir aber aufgerufen, im Geist zu leben. Zum Beispiel an dieser Stelle, Galater 5, Vers 16, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Das heißt, frei vom Gesetz. Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Unreinigkeit und Spaltung bestimmen dann das Leben. Ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Das sind also zwei Kräfte in uns, die miteinander kämpfen. Und wir brauchen uns da auch nichts vorzumachen. Die sind beide da, solange wir hier leben. Ja? Aber wir haben diese neue Kraft, die wir nutzen können. Ich finde das übrigens bemerkenswert, dass hier in diesem Bibeltext Streit, Eifersucht, Neid, Uneinigkeit in einem genannt werden mit Trunksucht, sexueller Unmoral und Sittenlosigkeit. Das sollte uns zu denken geben. Ja, wir kategorieren da immer sehr gerne selber, was schlimme und was weniger schlimme Sünden sind. Und dann steht da der Satz, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Ich denke, das bedeutet nicht, dass ein Trinker oder ein Sittenloser nicht gerettet werden kann. Oder ein Christ, der mal einen Fehltritt begeht, verloren ist. Ja, es bedeutet ganz einfach, dass nicht alle, die sich Christen nennen, auch wirklich Christen sind. Der Brief hier war und ist an Christen geschrieben und denke dessen Leben permanent von solchen Sachen geprägt ist, da könnte es sein, dass er kein neues Leben in sich hat und dass er nicht ins Reich Gottes kommt. Aber da möchte ich ganz, ganz vorsichtig sein. Ja, das ist Gott allein steht da die Beurteilung zu. Es steht in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das tut er auch wieder und wieder. Es steht aber auch in Matthäus 7, Vers 20, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und da sind wir jetzt auch beim Thema der Früchte des Geistes. Die haben wir heute Morgen in dem Lied eben schon gesungen. Hier kommen sie nochmal, die Bibelstelle. Da steht ab Vers 22, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Ja, wenn wir das mal so zusammennehmen, dann ist es eigentlich eine Frucht, Jesusähnlichkeit. Die äußert sich in der Veränderung unseres Charakters. Gott hat uns ein neues Herz gegeben und einen neuen Geist in uns gelegt. Diese Früchte, die da stehen, das sind die wichtigsten. An erster Stelle ist da die Liebe genannt. In 1. Korinther 13 nennt man ja auch das hohe Lied der Liebe. Ja, da ist es auch nochmal auf den Punkt gebracht, dass die Liebe das Wichtigste ist. Ja? Da steht, wenn ich keine Liebe habe, dann nützt mir alles nichts. Und dann gibt es aber noch weitere Früchte des Geistes, nach denen wir auch eifern sollen. Da steht in 1. Korinther 14, das lese ich jetzt nicht alles chronologisch durch, das ist erstens mal sehr viel, aber ich picke jetzt die Stellen, die, wo es darum geht, daraus steht auch teilweise in 1. Korinther 12, da steht, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Anschließend sind diese dann aufgeführt. An erster Stelle steht Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Das sind besondere Worte, Gedanken oder Offenbarungen von Gott an die Gemeinde, die natürlich nie irgendwie im Widerspruch zur Bibel, zum Wort sein werden. Dann ist das Reden in Sprachen genannt, zur eigenen Auferbauung. Da betet der Geist in mir, ohne dass mein Verstand was davon mitbekommt. Und Gott gibt anderen die Fähigkeit, das zu verstehen und zu erklären. Paulus sagt, dass wir durchaus danach streben sollen, dass wir das aber auch nicht überbewerten sollen. Ja, er sagt, besser 5 Worte in meinem Verstand reden zur Unterweisung als 10.000 in einer Sprache, die niemand versteht, wenn sie keiner auslegt. Ich sag mal, eher verstandgeleitete Christen, die verstehen darunter das Reden in einer existierenden Fremdsprache, ohne dass derjenige die gelernt hat überhaupt. Ja? Andere Christen verstehen darunter das Reden in einer gar nicht existierenden Sprache, das Reden in Zungen. Und nur der Geist in uns kennt diese Worte und der Geist in jemand anders kann es dann vielleicht verstehen und erklären. Und das Ganze hat dann einfach einen Zeugnischarakter, auch für Nichtchristen. Ich selbst verfüge ja über keine eigenen Erfahrungen bisher, deswegen möchte ich das jetzt einfach mal so stehen lassen. Ja, dann gibt es die Gaben der Weisheit, der Erkenntnis, der Heilung, der Wunderwirkung und die Gabe der Unterscheidung. Zu unterscheiden, was kommt von Gott und was kommt nicht von Gott, was kommt von Satan. Ja, in 1. Korinther 12 ist es auch nochmal genannt, diese Gaben. Es handelt sich dabei um übernatürliche Fähigkeiten, übernatürliche Gaben, die Gott manchen Menschen besonders schenkt. Wahrscheinlich solchen, die danach auch streben. Vielleicht auch manchmal ja nur zeitweise. Wir in unseren Gemeindekreisen, sage ich mal, haben keine Ahnung davon. Jedenfalls nur wenig. Jedenfalls wird nicht viel darüber gesprochen. Weil wir gehen einfach mit dem Verstand an vieles ran. Ja, da gibt er mir bestimmt recht. Wir gehen einfach an vieles mit dem Verstand ran und haben vielleicht auch deswegen das so ausgelegt, dass diese Gaben mit den Aposteln ausgestorben sind und dass sie nur diesen vorbehalten waren. Paulus ermahnt aber die Korinther und damit vermutlich auch uns, dass wir danach streben sollen. Ganz sicher ist es in jedem einzelnen Fall Gottes Wirken, der was tut, und nicht ein Mensch aus sich selbst heraus. Ich denke, dass Gott uns manches einfach nicht gibt, weil wir nicht danach suchen, weil wir nicht danach streben, ja, weil wir es vielleicht noch nicht mal für möglich halten. Das, was wir mit unserem Verstand ergründen können, das liegt uns ja näher. Da haben wir ja kein Problem damit. Das ist ja auch klar, es ist ja auch natürlich. Aber hier geht es ja um übernatürliche Gaben und da müssen wir auch übernatürlich drangehen, indem wir Gottes Geist Raum geben. Die Gabe der Unterscheidung ist da natürlich ganz wichtig. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir deutlich mehr in unserem Werkzeugkasten haben, als wir nutzen. Es bringt uns bestimmt weiter, wenn wir auch diese Gaben als von Gott vorgesehen ansehen und uns dafür öffnen, dass wir ja, vielleicht auch, naja, mal vorsichtig so ein bisschen danach streben. Boah, was für tolle Gaben das hier sind. Die Gabe der Weisheit, der Erkenntnis, der Heilung, Wunderwirkung, der Unterscheidung. Vielleicht könnten wir echt eine deutliche Bereicherung erfahren. Ich glaube, dass wir ja alles andere als in der Gefahr sind, das überzubewerten. Ich glaube, das wäre mal eine eigene Predigtreihe wert. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Wenn jetzt jemand hier ist, wenn du jetzt vielleicht hier bist und bist dir darüber nicht im Klaren, dass du dieses neue Herz hast. Und wenn du merkst, ich brauche das, ich möchte es haben, ich brauche Vergebung, ich möchte diesen neuen Geist in mir haben, dann kannst du noch heute die Gewissheit haben, dann mach es fest, das Geschenk liegt für dich bereit. Bitte Gott um Vergebung deiner Schuld und nehme dieses Geschenk für dich in Anspruch. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann sprich doch irgendeinen an, von dem du denkst, dass er dir dabei weiterhelfen kann. Du kannst auch gerne mich ansprechen. Aber lass das nicht liegen. Schieb es nicht auf. Da ist nämlich jemand, der nach wie vor ein großes Interesse daran hat, dass du weiter im Wald rumstehst und vor dich hinrostest und wie der Holzfäller und irgendwann ist es zu spät. Es gibt nämlich ein zu spät. Wir haben letzten Sonntag in der ersten Stunde, da haben wir uns bewusst gemacht, dass der Druck von uns genommen ist. Der Druck, dass wir etwas zu unserer Rettung selbst beitragen können, beitragen müssen. Ja, dass Jesus diesen Druck von uns genommen hat. Und dass das, was wir jetzt tun für ihn, ja, eigentlich aus so eine Dankbarkeit und eine Liebe zu ihm kommen sollte. Es stimmt, dass Gott mit uns nämlich viel vorhat. Er möchte uns in seinen Dienst nehmen. Er möchte, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen. Auch einander dienen, uns gegenseitig lieben. An erster Stelle steht allerdings, dass er unser Herz haben möchte. Er möchte eigentlich unser Herz haben. Unser befreites Herz. Das Stichwort heißt Hingabe. Und das kann echt fordern, das kann uns ganz schön fordern, das kann unser ganzes Leben umkrempeln. Es wird total anders verlaufen, als wir es geplant haben. Ja, wenn wir unsere Komfortzone verlassen und uns auf die Reise begeben, Gottes Herz zu suchen. Wir sollen nicht zuerst ans Arbeiten denken, sondern wir sollen sein Herz suchen. Das Herz seiner Liebe. Und da drin können wir erstmal ja einfach mal duschen, baden, uns es gut gehen lassen, uns daran freuen, das so richtig erleben. Und dann, wenn wir so die Begegnung hatten mit ihm, dann kann er uns gebrauchen, dann kann er uns losschicken. Den Dienst, der ganze Dienst, die vielen Aufgaben, die wir immer sehen, die können uns nämlich auch echt im Weg stehen, den Weg zu seinem Herzen zu finden. Und da spreche ich als allererstes zu mir selber. Ich bin auch einer, der sehr leistungsorientiert ist, der, ja, ich definiere mich viel zu sehr immer noch über meine eigene Leistung, über das, was ich vollbracht habe, über das, was ich geschafft habe. Ich will das nicht mehr. In Johannes 15, da sagt Jesus selber: Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer und jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich möchte das auch nicht mehr. Mir wird aus mir selbst heraus loslaufen. Ich merke einfach, das ist das A und O. Das ist das Zentrum, auf das wir uns einfach so ausrichten sollten, um da unsere Kraft, unser Power herzukriegen. Vielleicht ist dir das auch echt so abhanden gekommen, dass du das, was du jetzt heute so gehört hast, dass du denkst, Mensch, ich erlebe das gar nicht. Ich weiß zwar, ich bin Christ, ich habe dieses neue Herz, aber ich erlebe das nicht zurzeit, dass ich dieses neue Herz irgendwie in mir klopfen spüre oder ich merke auch nichts von dem Geist. Vielleicht wird dir in irgendeiner Lebenssituation, in der du gerade bist, so im Gegenteil so richtig ja, der Boden unter den Füßen weggezogen. Und du fragst dich, wo ist er denn? Und ja, dann mach einfach dir selber und auch anderen nichts vor. Du musst nicht einen Frommen spielen und sagen, es ist alles gut nach außen hin, sondern du darfst zu Jesus so kommen, wie du bist und kannst ihn auch in die Pflicht nehmen. Du kannst sagen, hey, du hast versprochen, dass du mich hältst, und ihn an dieses Versprechen erinnern und ihn suchen. Ja, sein Geist ist in uns und lass uns einfach ja uns gegenseitig auch daran erinnern und Mut machen. Mut machen, dass wir uns einfach die Zeit nehmen. Dass wir uns die Zeit nehmen, um nämlich an diesem Weinstock zu bleiben. Und dass wir aus diesem Geist leben, dass wir auch Gott bitten, dass wir durch seinen Geist leben, dass er uns mit diesem Geist erfüllt. Ja, das ist nicht so, dass wir einmal voll mit der Gießkanne zugeschüttet wurden, dann Deckel drauf und jetzt ist der Heilige Geist 100% in uns. Wir müssen nicht auf ihn hören, wir können ihn unterdrücken, aber wir können auch Gott darum bitten, dass er uns mit diesem Geist immer wieder neu füllt. Ja, sagt David auch, erfülle mich, Herr, mit deinem Geist. Dass wir anfangen, einfach Zeit mit Gott zu verbringen, ohne direkt loszulaufen, ohne direkt wieder was zu tun. Dass wir mit ihm reden, aber auch einfach mal vor ihm still sitzen, mal gar nichts sagen. Das ist gar nicht so leicht. Die Gedanken, die gehen wieder schwupps in alle möglichen Richtungen. Aber dass wir uns die Zeit nehmen, auch Gott mal zuzuhören, so mal innehalten und auf ihn warten. So, ja, ganz unverkrampft. Und dass wir einfach seine Gedanken nachlesen und aufnehmen. Wenn wir ihn wirklich suchen, dann wird er sich von uns finden lassen, auch in so einer Situation. Ich habe das gerade heute Morgen wieder gehört, ein Erlebnis, das hat mich wirklich auch motiviert. Eine Frau, die 5 Wochen im Krankenhaus gelegen hat, der es ganz schlecht ging, ganz, ganz schlecht ging, Schmerzen gehabt. Und die kommt nach Hause und beim Besuch, sie strahlt, ist froh und sagt, ich bin froh, dass das passiert ist. kann euch nicht sagen, ich bin Jesus begegnet. Da, als ich im Krankenhaus lag und nicht mehr konnte und habe ihm das gesagt, da bin ich Jesus begegnet. Ist das nicht toll? Also mich motiviert das. Und das ist es, worum es darum geht, dass wir, wenn wir ihn wirklich suchen, dann wird er sich von uns finden lassen. Und dann fängt unser Herz auch wieder an zu tanzen und das Feuer wird neu entfacht in uns. Und Gott, unser Papa, der hat immer Zeit für uns. Und ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass wir uns auch Zeit nehmen in dieser Woche für ihn.